Hey und herzlich willkommen zum Music Business Out of the Box Podcast. Heute gibt es wieder ein spannendes Interview mit einem Mann, der eine wahre Goldgrube mit Weisheiten über das Showbusiness ist. Harry Weinfurt wurde in den 80ern als Moderator der Sendung Der Preis ist heiß bekannt und ist bis heute regelmäßig im Fernsehen und in deutschen Medien vertreten. Heute verrät er uns viel über den Verkauf, über das öffentliche Image eines Kunstschaffenden, eines Musikers, dann über das Showbusiness generell und noch einiges mehr. Und als ich mit ihm so gesprochen oder geschrieben habe, habe ich schnell gemerkt, dass er ein Mann mit Stil, Klasse und Charakter ist, was auch eins seiner Geheimnisse ist. Und das merkt man auch über den ganzen Podcast beim Zuhören. Deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, euch den letzten verbliebenen Holländer im deutschen Fernsehen, Harry Weinfurt, präsentieren zu dürfen. Und Harry, wenn du das hörst, vielen lieben Dank nochmal für das Interview. Wenn ich Sie direkt mal fragen darf, wie würden Sie sich denn selber beschreiben? Wer sind Sie?
Colin, wir duzen uns. Ist das in Ordnung?
Ja, klar. Ja,
gut.
Harry. Okay. Dann, wer bist du in eigenen Worten?
Ich bin ein glücklicher Mensch. Der Harry Weinfurt ist ein fleißiger Mensch gewesen, habe viel gearbeitet, aber natürlich auch das letzte Jahr war bedeutsam weniger. Und ich habe mich so ein bisschen in dem Rentnerdasein hineingefummelt.
Ja, das ist auch schön. Glücklich zu sein ist immer schön. Und sind Sie auch Musik? Bist du auch Musikliebhaber?
Absolut. Ich habe ein Klavier, ich habe eine Gitarre. Beides spiele ich schlecht, weil ich keine Noten lesen kann. Aber ich improvisiere und versuche, schöne Harmonien zu spielen. Und es ist auch nur für mich. Also damit trete ich nicht auf. Ich singe gerne. Das habe ich früher schon im Chor gesungen. Und bei mir läuft normalerweise den ganzen Tag Musik.
Ja. Und welche Art von Musik dann?
Das liegt an der Tageszeit. Morgens höre ich dann gerne so ein bisschen fröhlichere Musik, gute Unterhaltungsmusik, auch manchmal populäre Klassik, also die bekannten Melodien. Dann höre ich auch gerne so Chill-Out-Musik. Da bin ich, da habe ich die verschiedensten Gruppen und Genre, die ich da mich bediene. Und dann abends wird genauso André Rieu und Herman van Veen gehört und Santana und einfach die großen Künstler. Und Hauptsache, es ist irgendwas im Raum, was in mich reingeht.
Ja, aber das ist schön ausgedrückt. Popularität in Deutschland hat ja vor allem mit Der Preis ist heiß begonnen. Das hast du meines Wissens von 1989 bis 97 gemacht.
Ja.
Ich bin 98 geboren, also knapp danach dann. Und ich habe gelesen, dass du dafür auf einer Führung in Hollywood entdeckt worden bist.
Ja.
Welche Qualifikationen braucht man denn einmal, um entdeckt zu werden und um Moderator und Entertainer zu sein?
Ja, also, ich war in der Touristikbranche tätig, ich war selbstständig und ich habe aber zu damaligen Zeit schon sehr viele Veranstaltungen moderiert. Ich musste in meine Tätigkeit als Verkaufsleiter oft Gruppen von Reisebüro-Mitarbeiter, Reiseveranstaltungsmitarbeiter begleiten. Und dann ist man gewohnt, auch im Bus das Mikrofon in der Hand zu nehmen. Es gab die verschiedensten Podiumsdiskussionen, die ich geleitet habe. Es gab unheimlich viele Geschichten. Und ich habe dann Hobbyfliegerei gemacht. Ich habe Segelflug und ein Motorsegler-Flugzeug geflogen. War natürlich ein kostspieliges Hobby. Man hat mich am Mikrofon hingestellt diesen Flugtage zu kommentieren, wenn da 15, 20.000 Menschen waren. Und das hat mir gefallen, das hat aber die Besucher auch gefallen. Und daraufhin habe ich viele andere Flugtage moderiert und habe ich dann ein paar Mark verdient, damals noch Mark. Und somit konnte ich meine Fliegerei finanzieren. Also war das eine gute Geschichte. Also das Moderieren lag mir schon sehr im Blut. Und ich war in Hollywood mit einer Gruppe Medienfachleute unterwegs. Unter anderem war da der Unterhaltungschef von RTL dabei, der Jochen Filser. Und der meinte nach 3 Tagen, wie er gesehen hat, wie ich in die verschiedenste Sprache mich unterhalten habe, Holländisch, Deutsch und Englisch, und wie ich zwischen die Sprache hin und her geschwitzt bin, sag mal, könntest du dir vorstellen, bei uns ein Game Show zu moderieren? Worauf ich natürlich sofort gesagt habe, ja, das kann ich. Muss man aber schon sagen, was ein Game Show ist. Weil es war nicht in meine Intention gewesen, Fernsehmoderator zu werden. Ich fand das Medium Radio fand ich viel, viel spannender. Und ich habe, wie ich in Nürnberg war, mal ein Konzept ausgearbeitet für einen Reisequiz. Und das habe ich dann mal bei einer Radiostation vorgestellt. Da habe ich gesagt, das würde ich gerne machen. Nee, da haben wir kein Interesse. Und ein Dreivierteljahr später war mein Konzept ein Bestandteil des Senders und war eine der beliebtesten Sendungen. Heute wüsste ich, dass mein Anwalt da jetzt die Lizenzgebühren kassieren konnte. Das wusste ich damals nicht. Also Radio wollte ich zuerst machen. Dann wurde es durch Zufall im richtigen Ort, richtigen Zeit, richtige Person getroffen haben. Also mehrere Zufälle. Und dann wärst du auf einmal Game Show Master.
Ja, okay. Wenn man die Brücke zur Musik schlagen möchte daraus, dann sehe ich Parallelen zwischen einem Musiker, der abendfüllend auch auf der Bühne steht, und ja eben einem Entertainer. Und wie oder gibt es Tipps, die du hast, um ja die Leute einen ganzen Abend lang bei Laune zu halten? Hast du da irgendwelche Prinzipien?
Ja, habe ich. Gerade zum Beispiel bei meinen Game-Shows war ich nicht wichtig. Denn ich bin ja jeden Abend bei den Leuten im Wohnzimmer zu Hause. Ein Musiker steht auf der Bühne und die Leute hören ihm zu, schauen zu ihm rauf, die tanzen auf seine Musik. Er ist präsent. Dann musst du dich nicht unbedingt noch im Vordergrund spielen, sondern für mich waren viel wichtiger innerhalb der Sendung die Kandidaten, die Preise, die sie gewinnen konnten, die Spiele, die ich mit denen spielte, das Publikum im Saal, was das Ganze mitbekommen hat, was wir da machen. Aber im Hinterkopf hatte ich immer hinter das Kamera-Auge, da sitzen dann die Millionen Zuschauer. Und für die tue ich es ja auch. Ich mache ja Unterhaltung für die Zuschauer. Deswegen ist auch ein Musiker gut beraten, immer sein Publikum im Auge zu behalten. Sich nicht wichtiger machen, als dass er ist, aber sein Publikum gut bedienen. Das ist nämlich wichtig. Wenn ich da nur hinkomme und sage, okay, ich habe einen Job, ich verdiene meine 100 Euro für den Abend, ich spiele meine Latte an Musik runter und dann ist irgendwann 12 oder 1 ist Feierabend und gut ist, und dann gehe ich wieder zu Mutti nach Hause. Wenn mir diese Idee auf die Bühne raufkommt, der hat eigentlich schon ausgespielt, weil man kann machen, was man will, ob vor der Kamera oder bei einer Live-Präsentation. Die Leute merken es, wenn ich nicht bei den Sachen bin, wenn es mich nicht interessiert, wenn die Leute mich nicht interessieren, wenn ich keine Empathie habe. Das merken die Und wer das übersieht, wer das nicht weiß, der wird nie das Herz der Leute erreichen.
Das heißt, das Geheimnis ist dann, sich selbst zurückzunehmen und das Publikum zu bedienen auch.
Ja,
Ja.
also das Wichtigste für uns Schaffende, die auch auf der Bühne stehen, ich mache ja nicht nur Fernsehen, sondern ich mache ja andere Sachen, Präsentationen und so weiter. Suche euch Bezugspersonen im Publikum, interagiere mit denen. Und wenn es ein Lächeln ist oder ein Kopfnicken oder ich habe dich verstanden, irgendetwas, aber das muss vom Herzen kommen, das muss man gerne machen.
Ja. Ist das auch das Geheimnis, wie sich die Show über 8 Jahre halten konnte? Und später hast du noch viel weiter gemacht. Also ist das das Geheimnis, wie du dich so lange im Showgeschäft halten kannst, über 30 Jahre?
Ja, das ist, glaube ich, eine der Geheimnisse, ist einfach sich selber zurücknehmen und das, was man tut, ernst nehmen. Es gibt Talkshow-Master, die prominente Shows gehabt haben, aber ich wusste nach 4 Sendungen schon alles über ihn, aber nichts über seine Talkgäste. Und das ist natürlich, wenn ein Talker sagt, ja, meine 3 Kinder, sagt er, oh, stell dir vor, ich habe auch 2. Who the fuck cares? Das interessiert kein Mensch. Ja, das kann er nur einmal sagen, aber er sagt es jedes Mal. Oder ich bin verheiratet, ich habe ein Haus da, ich habe ein Haus da, ich habe ein da. Ja, ich wohne zurzeit auf Mallorca. Oh, da habe ich auch eine Hütte. Nein, wo hast du die Hütte? Warum hast du sie dort? Liebst du es, auf Mallorca zu sein? Das hätten die Fragen sein müssen. Wie lange erlaubst du diese Luxus schon? Aber nicht von, ich habe auch eine Hütte auf Mallorca. Schau mal, ne? Und meins hat 300 Quadratmeter mehr wie deins. Das interessiert die Menschen nicht, sagen müssen. Das für ein Affe. Und die haben dann auch keinen Erfolg.
Ja.
Jay Leno zum Beispiel, ein ganz großer. In Amerika. Da hat kein Mensch gewusst, dass er eine Sammlung von ungefähr 300, 400 Superautos hat. In einer Riesenhalle, dass er 5 Leute beschäftigt, die nur damit beschäftigt sind, seine Autos auf Hochglanz zu polieren, zu reparieren, zu restaurieren. Da hat er nie darüber gesprochen. Er hatte jeden Abend Zeit gehabt, darüber zu sprechen. Hat er nie darüber gesprochen und wie er dann gesagt hat, so Freunde, das war meine letzte Show. Und 14 Tage später gab es einen Fernsehbeitrag über ihn und seine Autos. Und das ganze Volk hat aufgeschrieben, wie geil ist das denn? Ja? Mann, schau mal, was der geschafft hat. Und da freut man sich über diesen Menschen. Aber er hat sich selbst hinten angestellt, um seine Talkgäste nach vorne zu bringen, um sie einfach zu präsentieren. Hier seid ihr die Größten.
Ja. Und mit deiner Erfahrung als auch Moderator, was denkst du denn, macht neben dem Persönlichen, was wir gerade besprochen haben, noch einen gelungenen Abend aus?
Wenn die Leute sagen, schade, dass es schon vorbei ist.
Ja.
Ja? Dass sie sagen, was, es ist schon so spät, das habe ich gar nicht gemerkt. Ja, und gerade für die Musiker ist es so wichtig, wenn sie Musik spielen, natürlich sind sie in irgendeine Richtung fixiert, weil sie sich haben danach ausgerichtet. Aber man darf nicht stehen bleiben. Man muss auch neuere Sachen mit reinnehmen, damit die Leute sich auch da wiedererkennen, weil wenn die Leute unterwegs sind im Auto, hören sie ja auch ständig Radio, da hören sie neue Melodien. Und dann kommt auf einmal eine Melodie, denen ihr sehr gut gefällt. Und warum nicht so ein Song, ein Titel auch mal aufnehmen, wieder neu ins Programm und ins eigene Programm? Es ist einfach. Es ist ein verdammt schwerer Beruf, den wir haben. die Leute zu unterhalten und bei der Stange zu bleiben. Aber das kann ich nur dann, wenn ich eine Verbindung zu diesen Leuten aufgebaut habe. Und der größte Fehler, ich habe Leute auf der Bühne sterben sehen, die gut gesungen haben, aber dann wollten sie einen lustigen Zwischenkommentar zwischen ihren Song bringen. Um Gottes Willen. Dann bitteschön beschäftigt ein Ghostwriter, der das kann, lerne das auswendig wie ein Text und bringt das an. Aber versuche nicht lustig zu sein. Humor in der deutschen Sprache ist nur wenigen gegeben. Sogar die Comedians tun sich verdammt schwer. Und wenn die keine Ghostwriter hätten und keine Teleprompter, wo sie ablesen können, dann wären die ganz schön hilflos. Glaub mir, die wären hilflos. Also versucht nicht lustig zu sein oder irgendwelche unpassenden Kommentare zu geben. Hab eine Palette Sprüche, das gehört zum Programm dazu, aber die sollen bitteschön sitzen. Ja. Weniger ist da manchmal mehr.
Ja. Was macht dann gute Comedy aus, wenn es die meisten nicht können? Was machen die, die es können, richtig?
Die richtige Ghostwriter beschäftigen.
Du hast mal in einem Interview erwähnt, und das hätte ich nicht erwartet, dass ihr in den 90er Jahren bei der Preis ist heiß teilweise 4 Sendungen am Tag gemacht habt.
Ja.
5 Tage. War das immer so?
Nee, wir haben sogar manchmal 6 Tage gearbeitet. Also von Montag bis Samstag und jeweils 4 Sendungen am Tag. Ja.
Und wenn so Musiker auf der Bühne sind, die spielen ja meistens abends und nachts und sind da vielleicht ein bisschen müde. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du den ganzen Tag irgendwie fit warst nach der 4. Sendung am 4. Tag. Wie konntest du dich also selbst in so eine Stimmung bringen, dass du auf dem hohen Level entertainen konntest? So beim letzten Dreh.
Die Begeisterung für den Job ist schon mal wichtig, dass man wenn man um 11 Uhr ins Studio fährt und man weiß, man kommt nicht vor 9 Uhr raus abends, dass man da gerne hinfährt. Das ist ganz, ganz wichtig. Alles, was nicht belastet oder was mich runterzieht, das macht mich stark. Und was dann noch wichtig ist, ich wurde dann vom Studio abgeholt, ins Hotel gebracht und dann bin ich tatsächlich in eine Kneipe und habe ein paar Bierchen getrunken. Aber ein paar. Und dann bin ich wieder zurückgegangen, habe noch die Nachrichten im Fernsehen geschaut und habe mich schlafen gelegt. Man muss in diese Zeit, wo man eine Staffel dreht, und das waren 3, 3,5 Wochen, 5 Tage, also da haben wir 60, 70 Sendungen aufgezeichnet, da war ich auch platt. Also so ist das nicht. Da ist man schon verdammt müde. Aber der Zuschauer, der sieht nur eine Show pro Tag. Ich sehe 4 pro Tag, weil ich sie mache. Aber der Zuschauer darf nicht merken, ob es der 1., der 2., der 3. oder der 18., 19. oder 20. ist. Die müssen alle gleich gut sein. Und ich habe ein ganz großes, also ein super Team gehabt. Und auch die haben ihre Aufgabe verdammt ernst genommen. Und da war sehr viel Herzblut drin, da war sehr viel Liebe drin im Detail. Und das merkte man einfach in die Texte, die Walter gesprochen hat, die Preise, die ausgewählt wurden, die natürlich auch von Sponsoren abhängig waren, von Werbetreibenden. Aber wie später, ich habe ja auch über 400 Kochsendungen gemacht, der Reis ist nice. Da hatte ich auch das Glück, ein Redaktionsteam zu haben, die herrliche Rezepte gemacht hat, super Köche dazu ausgesucht haben, mit denen ich dann meine Sendungen machen konnte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit echten Profis zusammenarbeiten dürfen. Und das ist natürlich etwas, was großartig ist. Und das hilft einem Moderator sehr. Und das geht vom Regisseur angefangen über die Produzentin, über die Redakteure bis hin zum Kabelträger, wo mein Gesicht durch seine Hände fließt, durch die Kabel. Ja? Ja. Die sind alle wichtig, weil die sind alle Teil von einem Team. Da gibt es kein Ober und Unter, sondern da gibt es einfach, wir haben jetzt wieder eine Sendung gemacht und wir machen gleich noch einen.
Ja, das heißt, das ist auch sehr respektvoll alles da, gegenüber allen Menschen da, ne?
Ja.
Und Kochen, ich fand es übrigens sehr sympathisch von dir, dass du das perfekte Promi-Dinner im Wohnmobil abgehalten hast. Das habe ich noch gestern angeschaut.
Ja, das war ein Hobby von mir. Ja. Ich bin gern mit einem Wohnmobil unterwegs gewesen. Ich habe leider keins mehr, weil ich einfach keine Zeit mehr hatte. Und jetzt hätte ich gerne wieder eins, weil es gibt jetzt die Möglichkeit, Dine Out zu machen. Dann fährt man mit einem Wohnmobil zu einem Restaurant und die bringen das Essen dann zu dir im Wohnmobil.
Habe ich gehört. Ja,
leider habe ich kein Wohnmobil mehr. Jetzt muss ich selber wieder kochen.
Ja, aber das ist ein guter Grund, wieder eins zu kaufen. Ja.
Ja.
Was hast du denn aus über 3500 Radio- und Fernsehshows gelernt? Gibt es da irgendwas, eine Quintessenz?
Ja, absolut. Dass ich das habe arbeiten können, was mein Traum war. Ja. Und ich habe das große Glück gehabt, da tolle Sendungen gehabt zu haben und immer noch bei anderen Fernsehsendern als Gast hinkommen zu dürfen. Ich war gerade vorige Woche noch bei einer großen Fernsehshow, die jetzt demnächst da kommt, als Gast. Und auch da habe ich wahnsinnig viel Spaß gehabt, furchtbar viel gelacht. Und es war richtig schön, mal wieder einen Tag im Studio zu erleben. Und das war toll. Das war richtig schön. Also ich verspüre eine große Zufriedenheit über das, was ich gemacht habe und das, was ich geleistet habe und vor allen Dingen, was ich verdient habe und wie ich gelebt habe.
Ja. Wenn man sich die heutige Jugend so anschaut, da heißt es ja oft, man soll dem Traum folgen und das Geld kommt dann von allein. Gab es bei dir mal Situationen mit Existenzängsten oder irgendwie Ungewissheit, ob die nächste Buchung kommt, ob nochmal ein Sender anruft. Gab es sowas überhaupt mal bei dir?
Vielleicht im Hinterkopf. Ich war ja, bevor ich zum Fernsehen kam, jahrelang Angestellter. Erst meine Lehre gemacht, dann bei einer Fluggesellschaft gearbeitet, dann bei einer Schifffahrtlinie und also immer in der Touristik. Und dann habe ich mich verselbstständigt mit einem Geschäftspartner zusammen. Da habe ich schon den ersten Schritt in die Selbstständigkeit gemacht. Das heißt, ich habe da schon mir lange überlegt, willst du das? Da musst du auch, du bist selbstständig, da kommt nicht mehr automatisch das Gehalt jeden Monat, sondern das muss erstmal verdient werden. Und da muss man erstmal Geld ausgeben, bevor man was verdient. Also diese Entscheidung habe ich mir schon abgenommen. Ich sage es jetzt, wie es ist. Ich habe abends am Esstisch gesessen mit dem Branchenbuch auf dem Tisch, die gelben Seiten, und habe Seite für Seite durchgeblättert, wo kann ich mich selbstständig machen? Wie kann ich mit meinem Wissen und das, was ich gelernt habe, ein eigenes Unternehmen aufbauen? Und da habe ich nichts gefunden. Also da habe ich selber was entdeckt. Und das ist mir und meinem Partner sehr gut gelungen. Und dadurch bedingt kam ich ja wieder auf Reisen und dadurch kam ich nach Hollywood und dadurch wurde ich fürs Fernsehen entdeckt und dadurch habe ich einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Ich habe erst meine Firma noch anderthalb Jahre nebenbei geführt. Also das heißt, ich habe meinen Partner mehr verdienen lassen, ich selber weniger. Er sollte auch was davon haben. Und Dann haben wir sogar noch für RTL arbeiten können. Das war eigentlich ein Erfolgsrezept. Aber dann habe ich irgendwann gesagt, weißt du was, das ist eine Doppelbelastung. Ich habe 7 Monate, 7 Tage pro Woche gearbeitet. Irgendwann geht das nicht mehr. Und ich habe gemerkt, dass ich Fuß gefasst habe in der Unterhaltungsbranche und habe dann entsprechend meinen Partner die Firma weiterführen lassen. Und ich habe mich dann da rausgenommen.
Ja. Das heißt, wenn man auch wirklich für seine Sache brennt, dann darf man ruhig auch den Schritt wagen, ein bisschen mehr zu machen als nur Hobby.
Ja, aber man muss immer ein Hintertürchen offen halten. Ich habe jetzt noch in meinem Arbeitszimmer stehen und da steht das Köfferchen, also das Köfferchen ist mitgewandert von Wohnung zu Wohnung. Ich wohnte hier erstmal in der Nähe von Nürnberg, jetzt wohne ich ja in Westfalen. Ich bin also einige Male umgezogen, aber mein Aktenköfferchen, was ich das letzte Mal benutzt habe, wie ich meine Kunden besucht habe, wie ich noch aktiv in meine Firma tätig war, das steht noch so da, wie ich meinen letzten Besuch gemacht habe. Oh. Mit noch der Agenda drin von 1988. Ich glaube, wenn alle Stricke reißen, nehme ich mein Köfferchen wieder, neue Agenda rein und geht es wieder los. Ja. Man muss wissen, was man kann. Deswegen empfehle ich vor allen Dingen auch jungen Künstler, auch wenn sie glauben, bei Deutschland sucht den Superstar den ersten Platz zu machen. Das bedeutet immer noch nicht, dass du einen Riesenerfolg hast. Auf was kann ich zurückgreifen? Und ich kann jedem nur empfehlen, macht erst eine Ausbildung in einem Beruf, in dem ich so jederzeit wieder zurückkehren kann. Ich habe gerade in Facebook einen bekannten Schlagersänger, der auch sehr erfolgreich auf Mallorca singt, obwohl das nicht jedermanns Ziel ist, dort zu spielen, weil nicht jeder wird so einen Erfolg haben wie Jürgen Drews oder Markus, sondern, ja, wie sage ich das jetzt, lernt im Beruf, damit du zurückgehen kannst. Ein Schlagersänger, den ich kenne, der hat jetzt gepostet, dass er in einen Supermarkt Kisten schleppt, Regalen auffüllt. Das ist ein 480-Euro-Job. Aber er tut es. Und dafür habe ich den größten Respekt, dass er es tut. Und man muss damit rechnen, dass auch in der Musik es nicht immer alles Gold ist, was glänzt. Es gibt wahnsinnig viele sehr gute Musiker, die es genauso dreckig geht wie die schlechten Musiker. Jetzt geht es denen schlecht wie schlechte Musiker.
Ja. In dieser Interview-Serie wird übrigens auch noch ein Interview folgen mit einem DSDS-Gewinner von der dritten Staffel, dem Tobias Regner. Dem sind danach auch alle Fans weggebrochen, als der nächste Superstar dann da war. Das ist genau das, was du gesagt hast.
Ja, es gibt den neuen König. Also der König ist tot, lang lebe der König. Nicht? Also der neue Staffel ist der neue Star. Der Alexander, der erste Staffel gewonnen hat, der ist als Musical-Star wirklich erfolgreich gewesen. Aber der hat ja gekämpft und der hat es auch geschafft letztendlich. Und er ist ein sehr, sehr anerkannter. Anderen, die meinten dann, die Hand zu beißen, der sie gefüttert hat, die sind weg, die sind ins St. Nimmerlein verschwunden.
Ja. Ich glaube, wenn man ein guter Musiker ist, dann kann man was anwenden, das sich auch durch dein ganzes Leben gezogen hat, nämlich der Verkauf und das Marketing. Du hast ja früher als Verkaufs, nenne ich es, also für die
Repräsentant.
Verkaufsrepräsentant gearbeitet und auch im Teleshopping. Und jetzt wahrscheinlich eine schwierige Frage: Wie schafft man es denn zu verkaufen, ohne dem Zuschauer das Gefühl zu vermitteln, dass man es verkauft?
Ich muss, wenn ich ein Produkt vorstelle, ich möchte gern diesen Stab verkaufen. Ich muss die Leute das Gefühl geben können, und ich gehe davon aus, dass es ein stabiler Stab ist und ein guter Stab, kein irgendwie minderwertiges Produkt. Ich muss die Leute das Gefühl geben können, wie hast du es bis jetzt geschafft, ohne diesen Stab auszukommen? Das ist nämlich wichtig. Die Leute dazu bringen, zu sagen von, Moment, das kann ich doch auch gebrauchen. Also ein Bedarf erwecken. Und das ist das Geheimnis vom Verkaufen. Und es ist immer die persönliche Beziehung. Wie ich früher Reisebüros besucht habe, da kommen ja 1.000 Leute am Tag früher, 1.000 Leute am Tag, um eine Reise zu buchen. Sei es noch in die Türkei, in Mallorca, Ägypten, alle wichtigen Reisezielen. Aber ich arbeitete für eine Fluglinie. Und ich wollte mit diesen Leuten sprechen, euch, wenn ihr einen Geschäftsmann habt, der nach Athen fliegen will oder nach Thessaloniki oder ein Geschäftsmann, der auf eine der Inseln will, dann hat er am besten die Chance, mit uns zu fliegen, mit Olympic Airways, damit er dann auch bessere Anschlüsse hat. Ja, wer glaubt, mit Lufthansa besser zu fliegen, ja, der kommt aber zu einer denkbar günstigen Zeit und wartet 3,5 Stunden auf die Anschlüsse. Unsere Flüge sind auf die Inlandsflüge abgestimmt. Also erklärst du die Leute, was sie für ihren Kunden besser bedeuten können. Und dann wechselte ich zu einer Schifffahrtlinie und dann hieß es auf einmal, wer mit seinem Auto nach Großbritannien will oder mit dem Bus, also der Busunternehmer, der mit seinen Leuten nach Schottland will, ja, da muss ich doch nicht über den Kanal, da muss ich über die Nordsee, da bin ich ja schon halbe Wege nach oben. Also die Information, die man gibt, man muss wissen, über was man redet, man muss das Produkt kennen und man muss die Bedürfnisse der Kunden kennen. Ja. Und vor allen Dingen, wenn einer sagt, du Harry, kannst du mir ein Prospekt besorgen über die und die Hotels? Dann mache ich mir sofort eine Notiz und ich habe abends nichts Besseres zu tun, als dafür zu sorgen, dass er von dieses und jenem Hotel ein Prospekt bekommt. Zuverlässigkeit. Ja, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit. Verspreche ich etwas, dann halte ich es auch. Damit sie wissen, ja, mit dem kann man arbeiten, wenn ich mal eine Frage habe, auf dem kann ich mich verlassen. Und das ist ganz, ganz wichtig.
Ja. Das Einkommen von vielen Musikern basiert ja auch darauf, dass sie bei einem Auftritt gleich den nächsten Auftritt klar machen, also Folgebuchungen erschaffen. Gibt es einen Unterschied, wenn man jetzt wie zum Beispiel im Teleshopping auf einer Bühne verkauft oder im direkten Kontakt, im direkten Gespräch mit den Kunden? Hast du da noch irgendwas? Also quasi von der Bühne weg
verkauft? Es ist kein Unterschied. Es ist kein Unterschied. Man muss einfach wissen, auf der anderen Seite vom Tisch sitzt mein Kunde oder auf der anderen Seite von der Kamera sitzt mein Kunde. Nur der Kunde im Teleshopping, der sitzt zu Hause auf seiner Couch in einer total gewohnten Atmosphäre, wird nicht gestört. Das ist effektiv nur das Fernsehen, was da läuft. Und da schaue ich mir an, was da angeboten wird. Und meine Aufgabe da ist es, diesen beiden Personengruppen live vor Ort, beziehungsweise die vor dem Fernseher sitzen, genauso gut und intensiv und empathisch zu bedienen. Auch da ist es wiederum, die Moderatoren, die sich selber als, eigentlich bin ich ja ein riesen Showmaster, aber nur zur Überbrückung verkaufe ich hier irgendwelche Telefone oder irgendwelche Küchengeräte. Ja, das ist eigentlich nicht meine Berufung. Ich bin eigentlich was Besseres. Die haben nicht die höchsten Umsätze. Die haben nicht die höchsten Umsätze. Die, die sich selber als Star fühlen, sind es nicht. Die werden es auch nicht. Die aber, die sich vorher mit dem Produkt besser auseinandergesetzt haben, die gesagt haben, wie funktioniert das, kann ich das, kriege ich das ein- und ausgebaut, ohne dass es aussieht, als wäre es schwer. Ja, je leichter es mir von der Hand geht, desto eher glaubt der Kunde auch gegenüber, Moment, wenn der das kann, kann ich es auch. Also stell dich nicht im Vordergrund, nimm dich zurück und lass das Produkt als der Star sein. Weil das will ich verkaufen, mich nicht. Ja. Mich erst in zweiter Linie.
Ja.
Der Musiker, der einen Nachfolgeauftrag haben möchte, das ist der, der sympathisch ist, der ein gutes Produkt abliefert, der nicht das Unterste aus der Kanne haben will. Es gibt da Bands aus Österreich, wenn die in ihren Festzelten aufgetreten sind, gute Musik gemacht haben, ohne weiteres. Nur die Herrschaften, oder vielmehr einer davon, der wollte unbedingt eine bestimmte Art von Schnitzel essen, aber das durfte nur in eine niegelnagelneue Pfanne gemacht werden, wo noch vorher nichts drin war, weil es etipetete. Da sage ich mir natürlich, hallo? Oder wenn ich jung Aspiranten sehe, die mit einem eigenen Chauffeur kommen und dem Manager gleich mit im Schlepptau, da sage ich auch, mit was beschäftigt ihr euch?
Ja.
Denkt an die Zukunft, fahrt selber.
Ja.
Musiker, die einen Nachfolgeauftrag haben wollen, die müssen einfach durch ihren Wesen und ihre Art und ihr Benehmen gern gebucht werden. Das heißt, ja, die kann man nehmen. Die sind zuverlässig, pünktlich, die freuen sich, wenn es heißt, wir haben für euch einen Tisch gedeckt, ihr könnt dann in eure Pause da essen.
Ja.
Und wenn man sich dann hinterher bedankt, vielen Dank, das war sehr lecker, ja, dann fühlt der Chef von dem Laden sich auch bestätigt, dass er, oh, wir haben es gerne gegessen, ja. Und wenn dann während einer so einer Zwischenmoderation kommt, wir haben übrigens eben auch das gegessen, was Sie gegessen haben, meine Damen und Herren, Sie wurden genauso verwöhnt wie wir. Dankeschön nochmal an den Chef. Ja, muss man natürlich dann sagen, wenn er auch gerade im Raum ist. Ne?
Ja.
Das sind so Kleinigkeiten, wo man sich selber so in den Vordergrund spielen kann, in diesem Moment, dass man dich gerne wieder bucht.
Ja. Ich glaube, aber trotzdem ist so eine Karriere kann man nicht wirklich planen, denke ich. Ist
nie.
Nee.
Nie. Weil dann wären wir alle Vorstandsvorsitzende von Daimler-Benz.
Ja.
Weil das habe ich jetzt mal vor. Ja, ich bin jetzt Daimler-Benz-Verkäufer in der Niederlassung in Fürth. Und ich will eigentlich den Big Boss werden von dem Gesamten.
Ja.
Dann hätten wir erstmal anders anfangen müssen. Weil dann hätte ich erstmal was anderes. Dann hätte ich erstmal Ingenieur werden müssen oder studieren müssen oder Volkswirtschaft oder irgendetwas, aber nicht als Autoverkäufer anfangen. Eventuell Chef von einer Niederlassung werden, das ist möglich. Aber wie werde ich dann den CEO von Daimler Chrysler oder Daimler Benz heißt es ja jetzt, demnächst Mercedes?
Ja. Was würdest du denn jungen Musikern raten, die große Ziele haben, wie man da anfängt und auch Aufmerksamkeit bekommt am Anfang?
Also ich glaube, dass wer verkrampft ist und jung ist und kein Hintertürchen hat, auf dem er zurückfallen kann, der wird immer verkrampft bleiben in seinem Tun. Der wird nie frei und locker sein. Zeig erstmal, dass du imstande bist, eine dreijährige Ausbildung durchzuziehen oder einen sechssemestrigen Studium zu machen. Dabei sollst du dein Ziel, Musik zu machen, nie aus den Augen verlieren, weil das ist dein Leben. Aber bitte besorge dir erstmal ein Hintertürchen, ein Rettungsanker, auf den du dich verlassen kannst, weil es gibt sehr, sehr viele Versuche, Menschen, die es versucht haben, Menschen, die es fünfmal versucht haben und die werden es auch zwölfmal nicht schaffen. Es gibt Einzelnen, die haben das große Glück, richtige Genre, richtigen Texter, richtigen Komponist und Arrangeur zu haben, dann auch das richtige Marketing zu haben von seitens der Plattenfirma. Und dann eventuell wird man auch, und jetzt kommt das Wichtigste, vom Publikum akzeptiert. Und dein Publikum ist nicht deine Freunde im nächsten Umkreis. Das ist nicht dein Publikum. Sondern das ist in 15 Straßen auf der linken Seite und 10 Straßen auf der anderen Seite die Menschen, die dort wohnen. Das ist dein Publikum. Die musst du irgendwie erreichen. Also fleißig sein. Auch mal in den sauren Apfel beißen. Auch mal 5 Auftritten, 4 Songs da, dann 3 in einem Möbelhaus, weil die gerade Tag der offenen Tür haben. Dann mal tingeln, tingeln, tingeln. Mach dich bekannt. Erfahrung. Und Erfahrung, das ist immer wichtig. Erfahrung, krieg das mit, schau die Leute an, die vor dir stehen. Und merke, ob du mit diesem Song mehr Lächeln im Gesicht zauberst als mit dem anderen Song. Wenn der andere Song kein Lächeln hervorzaubert, lass ihn weg, nimm einen neuen.
Ja.
Ja? Ich sage mal, ein alter Trick von Rudi Carrell. Rudi Carrell ist auf Tour gegangen durch Deutschland in die große Säle. Meistersingerhalle in Nürnberg, dann das Sportarena damals in Köln. Da hat er abends und in den Saal verteilt saßen Redakteure mit einem Schreibblöckchen auf dem Schoß und dann hat er Witze gerissen. Und die hatten nur die Aufgabe festzustellen, bei welchen Witzen hat er die größte und beste Reaktionen. Und das wurde notiert und im Fernsehen wurde dann die Top 25, Top 15 wurde genommen von 60. Also der hat nichts dem Zufall überlassen, aber dafür ist er dann rumgetingelt, um die einzelnen Leute zu machen. Also es ist ganz, ganz wichtig. Und wer glaubt mit seinem eigenen Kopf, nur durch den Wand zu gehen, der bleibt an diesen Wand kleben.
Ja, das ist schön ausgedrückt, ja. Hast du eine Geschichte aus deinen 30 Jahren Entertainment, die man so noch nicht kennt? Also diese Serie hier abzurunden, den Podcast. Ich bin jetzt durch mit den Fragen. Hast du irgendwas Schönes, das du erzählen kannst?
Ich habe so viele schöne Momente, sowohl im Studio, auf der Bühne. Ich gerade mit den Medien, mit den neuen Medien, unsere Facebook und Instagram und so weiter. Da kriege ich immer mehr Fotos zugeschickt aus Situationen, wo ich mich befunden habe, irgendwo. Schauen Sie mal, was ich gefunden habe, Herr Weinfurt. Das war damals in 1994 in Garmisch-Partenkirchen. Und da stehe ich mit 4 Leuten. Das ist meine Familie und ich damals. Und dann haben sie ein Foto noch zum Flug geschickt. Das bin ich heute mit dieselbe Familie. Ja, das sind so schöne Geschichten.
Ja.
Und das ist auch einfach, was für mich immer wichtig war. Ich kann nicht nur immer freundlich auf der Bühne sein, wenn ich weiß, das rote Lämpchen von der Kamera brennt, jetzt will ich gesehen. Nein, auch wenn die Kameras ausgeschaltet sind und die Pumpen gehen nach unten, die Linse zeigt nach unten, da zeigt sich dann, wer wirklich für sein Publikum noch da ist. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Arroganz und Überheblichkeit hat in unserem Beruf absolut nichts verloren. Da haben schon so viele überhebliche, arrogante Kerlchen und Mädchen geglaubt, sie können was Besonderes da sein. Sie werden alle oder sie sind alle gescheitert. Wenn einer mit dir ein Selfie machen möchte, ich habe früher tausende Autogrammkarten ausgefüllt. Heute macht man das nicht mehr, heute macht man Selfies. Ja, dann macht man das eben. Ja, wenn das die Leute freut, das ist 10 Sekunden oder 15 Sekunden, hat mir nicht wehgetan, aber ich habe jemand eine Freude gemacht. Ja. Und dann hörst du beim Weggehen, sagen, der ist aber nett.
Ja.
Und das spricht sich genauso rum, als wenn man heißt, das ist aber ein Arschloch. Das spricht sich noch viel schneller rum. Und dann kriegt man schon dieses schlechte Gefühl. Übrigens, das ist auch noch ein Tipp. Ich sehe in der letzten Zeit immer öfters Bands, die jeder für sich zu Hause gemeinsam musizieren. Und das wird dann auch veröffentlicht. Nutzt dieses Kanal von Öffentlichkeitsarbeit, um euch in Erinnerung zu bleiben, ja, bei den Menschen. Nutzt es, Instagram, nutzt Facebook, nutzt YouTube und macht gemeinsam Musik. Jetzt, wo wir nicht auftreten dürfen, haben wir doch mehr Zeit. Arbeitet an euer Repertoire. Übt weiter, behaltet eure Klasse. Versucht noch besser zu werden. Stimmt euch ab und haltet Kontakt, wie wir jetzt über Zoom miteinander konferieren. Kann man doch auch mit seinen Bandmitgliedern kommunizieren und schmeißt doch mal einen Braintank an und sagt mal, hier, was machen wir? Hat jemand noch eine Idee, was wir neu machen können? Ich habe übrigens jetzt ein Melodie, was hält er davon? Und spielt das mal eben vor oder singt das eben vor oder hat eine Textsequenz, wo er sagt, ey, das ist doch der Hammer. Ja? Dann spricht miteinander und ja, nimmt das nicht einfach alles hin, dass wir nicht arm auftreten können, dass wir zu Hause rumhocken müssen, weil wir keine Möglichkeit haben, uns zu präsentieren. Also dann mache ich das lustigerweise dann über die möglichen Kanäle. Und das ist ja kostenlos. Man muss nur es tun. Ja. Das ist wichtig.
Ja. Also sich selbst eine Bühne schaffen quasi, wenn man keine bekommt, ne?
Ja, es gibt doch viele YouTuber und Influencer, die durch überhaupt diese Social Media erstmal überhaupt bekannt geworden sind, ja, die sich hingesetzt haben mit der Gitarre und gesungen haben. Das stimmt. Nimm den Vater mit seiner kleinen Tochter, ja, die da aufgetreten sind und eben mal 10 Millionen Klicks haben. Ja, also das bitteschön. Aus die wird nie Musiker werden, weil die haben ja einen ganz anderen Background. Aber wenn ein junger Musiker etwas präsentiert, online, so auf diesen Media, dann wird er doch gesehen, dann wird er gehört, also tut was. Aber bitte nichts Hingerotztes, macht es perfekt. Macht es perfekt.
Ja. Wow, also du hast richtig tolle Antworten. Also das wird auch viele Leute deutlich weiterbringen. Eine Kleinigkeit ist mir noch eingefallen. Und zwar, du, ja, warst, ich glaube, 2013 bei Markus Lanz. Ja. Wie schafft man es denn, die Aufmerksamkeit von Medien zu bekommen, von größeren?
Man wird gefragt, ob man Lust hat, zu dem Thema was zu machen. Jetzt habe ich natürlich fast schon ein Alleinstellungsmerkmal. Ich bin der letzte verbliebene Holländer in Deutschland. Also nachdem Rudi Carrell verstorben ist, bin ich der einzige Mann, der noch übrig geblieben ist, beziehungsweise Marijke Amado, die wohnt aber jetzt in Holland, vielmehr über die Grenze zu Belgien. Die ist auch nicht mehr so präsent im deutschen Fernsehen. Ja, man wird zu bestimmten Themen dann eingeladen. Und das ist natürlich schön. Da freue ich mich dann auch immer.
Ja, warum nicht, ne? ja, vielen Dank, dass es so möglich war, so unkompliziert.
Gern geschehen.